Herzlich willkommen im kleinen Saal der Kinoreport aus Hannover hier auf Leibniz FM. Wir führen euch einmal im Monat durch die lokale Kinolandschaft und das monatliche Kinoprogramm. Wir, das sind Jonas.
Hallo.
Clara.
Hi.
Und ich bin Linus. Hallo. Und wir haben eine richtig volle Sendung heute vorbereitet. Wir sprechen über das Breuhan Fantastic Festival im kommunalen Kino. Wir sprechen natürlich über das Monatsprogramm im Oktober. Wir sprechen dann später noch über unsere Lieblings-Halloween-Filme. Also richtig viel vorbereitet. Es gibt einiges und Beiträge kommen noch oben drauf. Also es wird viel los sein. Viel los ist auch gerade im Koki, denn die ganze Woche läuft schon das Breuhan Fantastic Festival. Das ist das letztes Jahr zum ersten Mal ins Leben gerufene Genre-Festival, das da von Linus De Paoli kuratiert wird und Hannover so ein bisschen auch als Genre-Standort nach vorne bringt. Würdet ihr mir da zustimmen?
Das ist der Plan und letztes Jahr war das Programm auch schon fantastisch. Linus De Paoli ist ja auch selbst Genre-Filmemacher und Kurator bei der Berlinale und hat da schon Perlen wie zum Beispiel Lutz nach vorne geholt und die zugänglich gemacht für das breitere Publikum. Und dass er der kuratieren kann, das merkt man. Dieses Jahr ist das Programm fantastisch und ich habe es leider bisher noch gar nicht hingeschafft. Also müsst ihr mich beide so ein bisschen mitnehmen.
Ja, wir haben es ja auf jeden Fall hingeschafft. Clara, du musstest ja auch, du warst ja auch von Berufswegen da. Kannst du mal so einen Inneneindruck geben sozusagen? Wie ist die Stimmung bisher? Seit Dienstag läuft das Ganze jetzt, da ist der Eröffnungsfilm gelaufen.
Also ich glaube, die Stimmung ist gut. Ich war auch letztes Jahr dabei, so bei der ersten Ausgabe. Und ich kann sagen, jetzt ist definitiv mehr los. Also es hat sich schon mal ein bisschen rumgesprochen. Und also ich finde, das Programm hat einfach noch mal, also es war letztes Jahr gut, aber es hat noch mal jetzt einen draufgesetzt, besonders weil wir jetzt auch zwei Säle haben. Also wir haben einmal den regulären Kinosaal und dann haben wir einmal noch im Hofsaal, haben wir das komplett umgebaut, die Rollladen runtergelassen und Rollläden und ja, den in den Kinosaal verwandelt. Und da bekommen wir auch sehr gutes Feedback zu. Also obwohl das keine richtigen Kinosessel sind, sind die Leute echt begeistert.
Ja, ich war da auch am Anfang skeptisch, als es hieß, dass es da so einen sozusagen provisorischen zweiten Saal gibt, aber das ist auch sehr schön gelöst, so mit Rückprojektion, fand ich wirklich klasse und das spiegelt auch nochmal so ein bisschen die Zweisträngigkeit des Festivals wider, denn es gibt ja einmal den Wettbewerbsteil, in dem aktuelle Veröffentlichungen laufen und dann gibt es die Retrospektive, die sich dieses Jahr mit deutschem Genrefilm beschäftigt. Wir wollen heute hauptsächlich über den Wettbewerbsteil sprechen, weil das aktuelle Veröffentlichungen sind, die dann auch zum Teil zumindest schon aktuelle Kinostarts haben. Aber zumindest ein bisschen auf die Retrospektive wollen wir auch eingehen, einfach weil da schöne Perlen dabei sind. Clara, wir waren beide im Eröffnungsfilm La Tour de Glace oder Herz aus Eis, wie er im Deutschen heißt, von Lucile Hadji-Halilovic. Das war erstmal ein bisschen gemächlicher Festivalstart. Würdest du das auch sagen?
Also ich mochte an dem Film total irgendwie die Stimmung und das Set. Also ich liebe es eigentlich immer, wenn in Filmen auch Filme gedreht werden. Mhm. Das ist genau das gleiche Prinzip, wenn Leute im Kinofilm ins Kino gehen. Und ich mochte es auch total, dass der Film sehr viel mit Dunkelheit gespielt hat. Also irgendwie immer dieses bedrückende, fast schon die ProtagonistInnen aus den Augen verlierend im Bild. Ich habe dann irgendwie überlegt, ob ich vielleicht das Märchen von der Eiskönigin nicht mehr so präsent habe und fundamentale Hints in diesem Film irgendwie verpasst habe. Ich hatte das Gefühl irgendwie, es liegt so ein bisschen am Tempo vielleicht. Das ist sehr viel Rumgeschleiche, sehr viel in großen Sets, sich langsam bewegend, was leider so wirklich ein bisschen die Spannung rausnimmt, wo es eigentlich Spannung vielleicht aufbauen soll. Ja, also irgendwie gut gemeint, aber nicht gut gemacht vielleicht. Also vom Stil her mochte ich ihn sehr gerne, aber am Ende hat er halt leider nicht, würde ich ihn nicht mit nach Hause nehmen sozusagen.
Ja, ich hatte auch auf jeden Fall erstmal die gleiche Reaktion. Also der Film beschäftigt sich sehr viel mit so seinen märchenhaften Kulissen und mit so der Natur von Fiktion, vielleicht auch der Natur und den Fallstricken von so Star-Kult, würde ich sagen. Ja. Also, und kommentiert eben auf so eine Meta-Weise dieses Märchen. Ich muss dann aber sagen, er hat bei mir dann mit dieser thematischen Fülle noch so ein bisschen nachgehallt. Auch wenn ich ihn als Eröffnungsfilm erstmal etwas langsam oder gemächlich fand. Also er verbringt sehr viel Zeit in Schwärze und ist sehr dialogarm. Also es ist jetzt kein so starker sagen wir mal, aggressiver Genre-Knüller quasi, der einen so richtig in dieses Festival reinwirft, sondern es war eher ein ruhiger Start.
Ich hatte auch das Gefühl, dass der Film irgendwie die Machart von dem Film aufgreifen möchte, der im Film gedreht wird, also die Erzählung von der Eiskönigin. Und in diesen alten Fantasy-Filmen, zum Beispiel die Unendliche Geschichte, die ja auch so eine, in gewissen Szenen so eine Langsamkeit erzählen, da funktioniert das total gut. Aber wenn man dann diesen modernen Film hat, der offensichtlich dieses oder letztes Jahr gedreht wurde, egal wie viel Set und Vibe da irgendwie aufgebaut wurde, ich glaube, die Sehgewohnheit haben wir einfach nicht mehr und dann funktioniert das leider auch nicht. Ja. Schöner Versuch, aber ja.
Der bleibt vielleicht dann nochmal für eine zweite Sichtung offen. Der startet nämlich am 18. Dezember dann auch in den Kinos. Dann können sich alle nochmal ein eigenes Bild machen. Am Mittwoch ging es dann aber wesentlich dynamischer weiter. Da startete nämlich um 14 Uhr der Festivaltag direkt mit Toxic Avenger. Ich weiß nicht, ob ihr ein Verhältnis zu dieser Originalreihe habt. Da gibt es ja je nach Zählweise vier Filme, die sich so sehr auf sehr trashige Art und Weise mit, sagen wir mal, so einer vulgären Form von Vigilante Justice beschäftigen. Habt ihr da einen Bezug zu?
Ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Sollte ich haben?
Ich würde es durchaus, also man kann den ersten gerade auf Amazon Prime im Abo sehen, falls da jemand Zugriff drauf hat und an, sagen wir mal, ein bisschen problematischem Genrespaß interessiert ist, da gäbe es die Gelegenheit zu. Problematischen Genrespaß möchte nämlich das Remake auch bieten. Das stammt von Macon Blair, den manche vielleicht als Darsteller aus den Jeremy Saulnier-Filmen, also aus Green Room und Blue Ruin, kennen. Der verdingt sich jetzt hier schon zum zweiten Mal, glaube ich, als Langfilmregisseur. Und Toxic Avenger ist jetzt ein bisschen, sagen wir, geupdatet. Die ganze Stoßrichtung des Films ist ein bisschen anders. Also während das Original noch so ein bisschen wahllos in der Richtung seiner Satire war, ist der neue jetzt ein bisschen zielgeleiteter und kommentiert sozusagen aktueller auch die Zustände von Amerika, wie es jetzt gerade aussieht. Der titelgebende Toxic Avenger, der durch einen nuklearen Unfall in ein unbesiegbares Monster verwandelt wird, wird gespielt von Peter Dinklage. Und da wird ja viel aktueller amerikanischer Diskurs auf sehr drastische Weise aufgegriffen. Es gibt zum Beispiel einen Überfall in einem Diner, wo die dort auftretende terroristische Vereinigung, die so an den Proud Boys orientiert ist, auch so aussieht wie die Aufständischen vom 6. Januar, also vom Kapitolaufstand. Und da wird dann auf sehr brutale Weise eigenmächtige Selbstjustiz vollstreckt. Das kann man stumpf finden. Das kann aber auch, wenn ich ehrlich bin, durchaus Spaß machen. Auch wenn viele der Witze im Nachgang dann flachfallen, fand ich ihn doch ganz gelungen. Also Toxic Avenger, beziehungsweise Toxic Avenger Unrated, wie er teilweise auch heißt, um ihn vom Original unterscheiden zu können, bekommt auch einen Kinostart. Wer, sagen wir mal, einen festen Magen hat und dem aggressiven Genrefilm nicht abgeneigt ist, der kommt ab dem 25. September in deutschen Kinos da auf jeden Fall auf seine Kosten. Noch keinen Kinostart hat A Desert von Joshua Ackman, der danach lief und den ich als ziemlich schönen Ausnahme-Thriller wahrgenommen habe. Der beschäftigt sich mit einem Fotografen, Alex Clark, also einem fiktionalen Fotografen, der den amerikanischen Westen oder das amerikanische Hinterland durchreist und Orte, die er schon einmal fotografiert hat, noch ein zweites Mal ablichtet und dabei auch deren Verfall dokumentiert. Der Film hat so eine Lynch-eske Note, wird so etwas psychedelisch und hat auch so eine Art, da ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, so eine Art Hitchcock-mäßige Wendung. Und ich fand ihn wirklich sehr gelungen. Der hat eine große Ruhe ausgestrahlt, extrem gutes fotografisches Bildverständnis und Bewusstsein und ist einfach wahnsinnig gut beobachtet. Den würde ich noch empfehlen. Falls da ein Kinostart kommt, werdet ihr hier davon natürlich erfahren.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung läuft das Festival ja auch noch. Und ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, als ich gesehen habe, dass der im Programm aufgenommen ist, ist Reflection in a Dead Diamond.
Yes.
Von dem Regie-Duo Hélène Katté und Bruno Forzani. Das ist ein französisch-italienisches Regie-Duo und wie die beiden miteinander arbeiten, das ist eigentlich meine Idealvorstellung einer romantischen Liebesgeschichte. Die beiden haben sich kennengelernt Und die Liebe, die die beiden miteinander verbindet, ist die Liebe zum italienischen Genre-Kino. Und dann haben die beiden kurzerhand angefangen, mehr oder weniger no-budget, selbst finanziert Kurzfilme zu drehen, die alle mit klassischen Elementen des Giallo, also des italienischen Genrefilms, arbeiten. Wir haben da Fetischelemente wie Lederhandschuhe, Arbeit mit Licht in Primärfarben, das ist ganz, ganz präsent. Diese Kurzfilme haben sie dann als Sprungbrett benutzt, um Finanzierung für ihren ersten Langfilm zu bekommen. Das war Am Meer. Der ist allerdings auch mit einem sehr geringen Budget produziert, auf 16 mm gedreht, und der sieht einfach hinreißend aus. Ich war ein großer Fan und habe den dann geschaut, als ich Anfang des Jahres auf der Berlinale war und eigentlich ein Ticket für Reflection in a Dead Diamond hatte. Wie so viele habe ich mir dann aber die Berlin-Grippe eingefangen und genau diesen Film, auf den ich mich so sehr gefreut habe, verpasst, stattdessen Am Meer geschaut. Das war ein toller Ersatz, aber natürlich bin ich jetzt auch froh, dass ich den Film demnächst nachholen kann. Linus, wie war der? Ist meine Vorfreude angebracht? Oder?
Ja, ist sie auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon viel von Reflection in a Dead Diamond gehört. Nach der Berlinale war er in der Film-Community gewissermaßen so eine Art Stadtgespräch. Ja. Und meine Erwartung war entsprechend auch hoch. Ich hatte schon das Gefühl, dass dieses Regie-Duo natürlich sehr viel mit Zitaten arbeitet und sehr viel collagiert und eben so eine Pastiche aus diesen alten Genrefilmen herstellt, die wir kennen und schätzen. Das kann aber halt auch manchmal böse daneben gehen. Also ich habe schon viel Zitate und Pastiche-Kino gesehen, das sich einfach an so Reproduktionen abarbeitet und dabei weder etwas Eigenes hinzufügt, noch diese Reproduktion sonderlich gut löst. Reflection in a Dead Diamond macht aber genau den Schritt in die gegenteilige Richtung. Also die Stilisierung ist auf einem so hohen Grad der Kunstfertigkeit, dass man über die zitathafte Natur überhaupt nicht mehr böse oder nachtragend sein kann oder auch nur möchte. Die inhaltliche Ebene ist wahnsinnig clever gelöst. Also es geht um, auf der Handlungsebene folgen wir einem von Fabio Testi gespielten alternden Geheimagenten, der sich an seine früheren Einsätze erinnert. Und das ist dann unser Prisma, durch das wir viele verschiedene stilisierte Fragmente aus diesen Einsätzen und aus diesen Missionen bekommen. Das heißt, der Film kann es sich sozusagen erlauben, eine Art Best-of des einerseits des Giallo-Stils, aber auch des Eurospy-Films zu sein. Wer zum Beispiel Danger Diabolik von Mario Bava gesehen hat, wird hier visuell richtig viele Elemente wiedererkennen. Und es ist ein schönes Wiedersehen. Es ist keine reine Kopie, sondern hat ein unheimlich hohes Tempo und erzählt eben mit diesen Methoden auch gewissermaßen über den Tod oder den Zerfall des Genre-Kinos selber. Also der Film kommentiert sich auf der Metaebene sehr stark selbst, abstrahiert sich darauf. Und ich muss sagen, das war ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Kinoerlebnis. Und eins, das man dann zum Glück auch noch in den regulären Programm sehen kann. Am 9. Oktober startet der nämlich in Deutschland. Und das möchte ich unbedingt empfehlen, wenn ihr nur einen Genrefilm guckt dieses Jahr. Das hier sind mindestens 10 Genrefilme in eins gerollt. Und es ist auch noch ein wahnsinnig großer Genuss dabei.
Ein Vorteilspack sozusagen.
Ja, genau. Klingt nach genau dem James-Bond-Film, den wir eigentlich verdienen.
Wirklich. Und also viele Elemente an James Bond werden auch gespiegelt, werden kritisiert, die Misogynie in James Bond zum Beispiel, die Art und Weise, wie James Bond eigentlich dafür da ist, den Status quo zu verteidigen. Das wird direkt zum Anfang wirklich sehr raffiniert und sehr clever mit der Bildsprache von James Bond selber so hops genommen. Ich fand's echt bemerkenswert. Ich war, wie gesagt, skeptisch, weil ich dachte, das wird hier so eine gewisse Nostalgieschiene für Leute, die Jolly lieben. Mhm. Aber es war viel mehr als das. Ganz großartig. Große Empfehlung.
Deine Berichte klingen ganz stark danach, als ob es überhaupt nicht nach einem Zerfall des Genre-Kinos aussieht. Und mich würde interessieren, wie sieht es denn aus im kommunalen Kino? Wie nehmen die Fans das Festival an? Kommen die? Haben die Spaß? Wie nehmen die Filme wahr?
Also ich glaube, dass sich Breuhan Fantastik erstmal auch ein bisschen etablieren muss. Es ist ein spartiges Genre. Aber ich glaube, also die Stimmung ist gut. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und was ich besonders gut finde zwischen den Filmen, aber auch wirklich, wenn das Programm zu Ende ist am Abend, die Leute bleiben sitzen und trinken noch im Durchschnitt 1 bis 3 Breuhan-Bier. Also was extra für das Festival gebraut wurde von der Maschsee-Brauerei. Und bleiben im Gespräch, kommen immer wieder ins Gespräch, selbst bei mir an der Theke hat sich letztens zwei Leute, die sich nicht kannten, irgendwie wollten zusammen was bestellen und dann standen die da irgendwie eine halbe Stunde und haben über einen Film geredet und, haben sich dann irgendwie nach einer halben Stunde erstmal gegenseitig vorgestellt. Mhm. Also es, die Kommunikation ist da über Film, zusammen Filme schauen, also das funktioniert, finde ich, richtig gut. Jetzt muss es nur noch weiter getragen werden und bekannter werden. Und ich glaube, dann kann das richtig groß werden.
Das wird auch passieren, da bin ich mir relativ sicher. Also ein befreundeter Kinomacher aus Hamburg zum Beispiel hat mir schon neulich geschrieben, dass er sehr beeindruckt auf dieses Programm geguckt hat und sich wahrscheinlich nächstes Jahr Urlaub nimmt dafür. Also da ist dann plötzlich, nachdem man immer fürs Fantasy-Filmfest nach Hamburg gefahren ist, ist plötzlich der Besuch aus der Gegenrichtung da.
Oh, das war ja auch die Idee. Also ich habe mit Linus De Paoli letztes Jahr schon im Nachgang des ersten Festivals gesprochen darüber, was eigentlich die Idee ist. Und man möchte schon Hannover auch als neuen Genre-Standpunkt, also Genre-Film-Standpunkt vielleicht etablieren. Und ich glaube, das Charisma von Linus, also jetzt nicht unserem Linus, sondern dem Breuhan Linus.
Der hat auch Charisma.
Ich tue mein Bestes, viele, okay? Viele charismatische Linus, das muss am Namen liegen. Das lädt auch ein und lädt die Leute ein, zu bleiben. Mhm. Man hat immer das Gefühl, willkommen zu sein. Es ist herzlich. Linus hatte ja auch damals die Late-Night-Reihe im Koki, das Late-Night-Café, wo er als halber Italiener auch immer seinen Moccacino mitgebracht hat und Espresso gekocht hat. Und dann konnte man noch bleiben, einen Kaffee trinken und hat die Spätvorstellung gleich viel besser überlebt.
Herzrasen inklusive.
Das ist toll und ich finde schön, dass man das jetzt theoretisch eine ganze Woche lang erleben kann.
Ja, und zusätzlich zum Wettbewerb gibt es ja auch schon die angesprochene Retrospektive. Da möchte ich ganz kurz noch so ein bisschen drauf eingehen, weil da fantastische Filme aus der deutschen Genregeschichte, vornehmlich aus den 50er Jahren, aber auch aus späteren Jahrgängen gelaufen sind. In der Regel oder fast ausschließlich von 35 mm, glaube ich. Ich glaube, bis auf das deutsche Kettensägen-Massaker läuft alles von Analogmaterial. Und da waren wirklich tolle Fundstücke dabei. Also zum Beispiel Jonas von 1957. Der hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ein schöner Avantgarde-Film. Viele kamen vorbei. Eine Art Proto-Autobahn-Slasher, könnte man sagen. Und der sehr gut klingende Die Nackte und der Satan. Eine Art Mad-Scientist-Geschichte. Also da kamen wirklich tolle Fundstücke zutage. Und Linus macht ja auch zu allen Filmen noch eine kurze Einführung. Also das ist wirklich ein großer Gewinn.
Das Festival schaut aber, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch teilweise in die Zukunft. Viele der Filme laufen hier in Hannover vor dem offiziellen Deutschland-Kinostart. Und es gibt auch einige Deutschland-Premieren. Eine davon ist zum Beispiel Cannibal Mukbang, den ich auch vorher schon sichten konnte und den ich wirklich sehr gerne mag. Du fandest den auch ganz toll, oder Linus?
Ja, genau. Ich habe den schon vorher gesehen, weil ich über den geschrieben habe fürs Missy-Magazin und muss wirklich sagen, das ist auch eine sehr, sehr süße, aufregende Neuentdeckung, ein Debütfilm. Und ich habe auch einen Beitrag dazu mitgebracht. Vielleicht hören wir da einfach mal rein. Da werden alle Fragen beantwortet.
These are my favorite flavor.
It's mine too.
Why?
What do you do?
I eat stuff online.
You mukbang?
Ah, oh my god!
Als die mysteriöse und bildhübsche Ash wie aus dem Nichts in Marks Leben auftaucht, kann dieser sein Glück kaum fassen. Mark, ein eher introvertierter Typ, der sich mit Arbeit im Telefonsupport für eine Lieferdienst-App über Wasser hält, führt nicht das Leben, das er sich vorgestellt hat. Die Fremde, die jetzt plötzlich im 24-Stunden-Supermarkt vor ihm steht, hat etwas an sich, das anders ist. Lebensfroh, anziehend, aber auch gefährlich. Der Debütfilm der US-Regisseurin Amy Kuge führt mit neonfarbenen, nächtlichen Bildern durch seine Geschichte, die als geschickter Genre-Hybrid erzählt wird. Romantische und Horrorkomödie wechseln sich spielerisch mit Coming-of-Age-Drama und Elementen des Splatterfilms ab. Das kleine Budget gibt Kuge die Freiheit, an den Konventionen dieser Genres entlang, aber auch gezielt darüber hinaus zu erzählen. Cannibal Mukbangs im Titel versprochene Enthüllung kommt rasch. Doch anstatt seine Figurenkonstellationen bloß in einer Explosion von Blut und Innereien aufzulösen, nimmt er die Gefühle und Beweggründe hinter ihrem Handeln ernst. Ash, gespielt von April Consaro, die sich als die titelgebende Kannibalin herausstellt, und Mark, verkörpert von Nate Wise, verlieben sich bald ineinander, bilden eine unheilvolle und doch sanfte Einheit. Kuges Kamerablick interessiert sich hierbei gleichermaßen für die brutale Zerstörung von Körpern wie für die Zärtlichkeit zwischen zwei verletzlichen Seelen. Bei aller Süße erhält der Film auch gesellschaftliche Komplexität durch seine Gewissensfragen an die männliche Position in romantischen Beziehungen. Marks Schüchternheit gegenüber steht der aggressive Chauvinismus seines Bruders Maverick. Zwei scheinbar gegensätzliche Männlichkeitsentwürfe, in denen Cannibal Mukbang schließlich aber auch Gemeinsamkeiten erkennt. Die große Errungenschaft der kleinen Independent-Produktion ist, dass sie sich sowohl den lustvollen Exzess des Horrors als auch den Humor und die Sanftheit des Liebesfilms gestattet. Beachtliche Tiefe wird daraus gewonnen, sich die vielleicht oft altbackenen Erzählmuster beider Genres im selben Bissen genüsslich einzuverleiben. Cannibal Mukbang ist ein Film übers Menschenfressen und übers Menschenerkennen zugleich. Über die triebhafte, manische, die verzehrende Intensität des Verliebtseins und die Geschlecht- und Moral transzendierende Universalität des Fleisches. Cannibal Mukbang ist im Vertrieb von Dropout Cinema und startet am 25. September in den deutschen Kinos.
How did you cook this? This is like beyond good.
Secret family recipe. I told you I'd have to kill you.
Das war Everybody Disappear von Eerie Family, den ihr auch im Cannibal Mukbang Soundtrack hören könnt. Eine Band, die auch Soundtrack produziert, Jonas, zählst du ja zu deinen Lieblingsgruppen, ist das richtig?
Absolut. Es handelt sich um Nine Inch Nails, die bereits seit dem Jahr 2008 als Duo auch Trent Reznor und Atticus Ross, das sind die beiden Hauptmitglieder der Band, Soundtracks produzieren. Damals war der erste eine Arbeit für David Fincher, The Social Network. Sie arbeiten häufig mit Luca Guadagnino zusammen und haben jetzt zum Beispiel auch zuletzt die Soundtracks für Queer produziert, aber auch für Challengers.
Den alle geliebt haben.
Den wirklich alle geliebt haben. Und da ließ sich auch schon ablesen, dass die beiden sich auch in ihrer Bandarbeit mehr in eine elektronische Richtung bewegen. Die Elektronik war bei Nine Inch Nails immer schon präsent, aber eigentlich in den 90ern fing die Gruppe an, na doch, eigentlich auch als so eine Art düstere Synth-Pop, Darkwave, Industrial-inspirierte Gruppe, hat sich dann mehr in eine Metal, Alternative-Metal-Richtung bewegt und wird seitdem zusehends elektronischer wieder. Und so jetzt auch bei der neuesten Soundtrack-Arbeit. Und die ist wirklich was ganz Besonderes. Bisher haben die beiden nämlich, wie ich bereits erwähnt habe, unter ihren Klarnamen Soundtracks produziert. Doch jetzt für den dritten Teil des Tron-Franchises haben sie sich zusammengeschlossen als Band und das erste Album unter der Marke Nine Inch Nails veröffentlicht seit 8 Jahren.
Wow.
Da habe ich mich gleichermaßen gefreut, bin aber auch ein bisschen ins Schaudern gekommen, muss ich sagen. Das Tron-Franchise, ich weiß nicht, magst du das vielleicht mal kurz für uns einordnen, Linus?
Das ist das Tron-Franchise. Ist ja ein Franchise, das eigentlich nie so richtig zu einem Franchise werden möchte, egal wie sehr Disney das versucht. Also der Originalfilm aus den 80er Jahren ist ja eher so maßstabsetzend für seine frühen Computereffekte, die sehr kunstfertig und unter sehr viel Arbeitsaufwand eingesetzt wurden. Und dann gab es in den Nullerjahren noch mal ein Sequel namens Tron Legacy, das auch hauptsächlich durch seinen Soundtrack von der Gruppe Daft Punk, sagen wir mal, relevant war, würde ich tatsächlich sagen. Also das ist eigentlich in erster Linie ein zweistündiges Daft Punk-Musikvideo gewesen. Auf der inhaltlichen Ebene ist da nun wirklich nicht viel passiert. Jetzt geht es mit Tron Ares auch noch mit Jared Leto in einer der Hauptrollen, genau, als Antagonist, glaube ich, wenigstens weiter. Also nicht, jetzt zwar nicht unbedingt das beste Vorzeichen, aber alle haben dann doch aufgemerkt, als die drei Zeichen als Nine Inch Nails da in der Trailer- und in der Soundtrack-Ankündigung auftauchten.
Richtig. Kleine Korrektur, der zweite Tron Legacy erschien 2010. Und auch der erste Film schon wartet mit einem spannenden Soundtrack, mit einer spannenden Soundtrack-Arbeit auf. Der wurde nämlich von Wendy Carlos produziert, einer
richtig.
Transfrau, die auch den Moog-Synthesizer maßgeblich mitentwickelt und beeinflusst hat im Sound. Aber genug über die Soundtrack-Geschichte von Tron. Ich möchte mich jetzt der Soundtrack-Geschichte meiner Lieblingsband widmen. Bereits in den 90ern haben Trent Reznor, der Kopf von Nine Inch Nails, und seine Gruppe Soundtracks mitgeprägt. Und es gibt eine lange, lange Geschichte von Nine Inch Nails Songs in Kinofilmen. Und ich möchte jetzt das Erscheinen von Tron Ares als Anlass nehmen, um mal ein bisschen zurückzuschauen und euch ein paar Hörempfehlungen mitzugeben.
Super, bin sehr gespannt.
So klingt As Alive As You Need Me To Be aus dem neuesten Tron-Film. Das klingt alles sehr nach Techno und Pop. Als Trent Reznor und sein Bandprojekt Nine Inch Nails die ersten Ausflüge auf die Kinoleinwand machten, klangen sie aber noch etwas aggressiver. The Perfect Drug wurde für David Lynchs düsteren Fiebertraum Lost Highway produziert. Trent Reznor zeichnet sich außerdem für die Kuratierung des restlichen Soundtracks verantwortlich, auf dem man auch die Smashing Pumpkins und Marilyn Manson hört. Im fertigen Film hört man Nin aber nur ganz kurz, versteckt unter aufheulenden Motoren während einer Verfolgungsjagd auf dem Mulholland Drive. Für Natural Born Killers schrieben sie Burn. Man hört aber auch die minimalistische Piano-Ballade Something I Can Never Have, während sich das psychopathische Pärchen Mickey und Mallory streiten. Deep wurde extra für Tomb Raider aufgenommen. Das ist aber nicht der einzige Film mit Angelina Jolie, in dem die Band zu hören ist. In der Comic-Verfilmung Wanted untermalt der Song Every Day is Exactly the Same die eintönige Alltagsmisere des Protagonisten, gespielt von James McAvoy. You know what the best thing is about the end of the day? Tomorrow, it starts all over again. Apropos Superhelden, obwohl der Song selbst im Film nicht auftaucht, muss ich erwähnen, dass Nine Inch Nails auch im Trailer zu Marvel's The Avengers zu hören war. Passenderweise mit We're in This Together. Brandon Lee springt in einer knallengen Lederhose im nächtlichen Regen über die Häuserdächer in der Gothic-Comic-Verfilmung The Crow. Nin haben eigens für den Soundtrack Dead Souls gecovert, ein Song der Post-Punk-Urväter Joy Division. Im Abspann zum selbstironischen Horrorfilm Cabin in the Woods hört man Last. Aber auch im Vorspann zu Filmen macht sich Nin ganz ausgezeichnet. Unvergessen ist ein gruseliger Remix von Closer am Anfang von David Finchers Serienkillerfilm 7. Der queere Filmemacher Greg Araki ist auch ein großer Fan der Band. The Doom Generation beginnt mit Heresy, der in einem Industrial Club spielt, der Welcome to Hell heißt. In Nowhere, wieder von Greg Araki, spielt Memorabilia während einer kinky Sexszene. Tie me up. Okay, Mr. Kinky. Und zum Schluss noch ein Fun Fact. Obwohl der Song Into the Void im ersten Film nur für wenige Sekunden zu hören ist, verdankt die gesamte Horrorfilmreihe Final Destination ihm seinen Namen. Ihr hört gerade Der kleine Saal, den Kinoreport aus Hannover. Wir sind Jonas
und Linus
und Clara.
Wir reden jetzt über die Kinostarts im Oktober. Das ist ja, haben wir uns auch auf die Flagge geschrieben, dass wir das Kinoprogramm in Hannover ein bisschen abdecken.
Absolut.
Der gerade erwähnte Tron Ares startet übrigens am 9. Oktober auch in Hannover in den Multiplex-Kinos. Und es wird der einzige Grund sein für mich, diesen Monat mich ins Astor oder ins Cinemax zu verirren. Wahrscheinlich ins Astor. Aber was bietet das Hannover-Kinoprogramm denn abseits vom Mainstream-Kino für uns, Clara?
Da gibt es eine ganze Menge. Zum Beispiel vom 24.09. bis zum 4.10. gibt es die Filmreihe im Koki Gammeln, Warten, Driften. Und da gibt es, ja, liebgewonnene Klassiker auf jeden Fall. Lost in Translation, Clerks, Die Ladenhüter oder auch Marie Antoinette. wie viel gewartet oder gegammelt in diesen Film wird, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, diese tollen Filme dann nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Das ist jetzt doch nicht so gruselig. Gruselig wird es aber auch mit ein paar Filmen im Koki. Nämlich gibt es am 18.10. House on the Haunted Hill und Night of the Living Dead am 21.10. Also gruselig, gruselig, gruselig und schon mal schön auf Halloween einstimmen. Und es gibt noch im Apollo eine Filmsache, die ich ganz oft irgendwie nicht mitbekommen habe, dass sie läuft, nämlich Puppenjungs, der Fall Hamann von 2009, ist eine kleine, feine Doku, läuft einmal am 6.10. und am 4.11. Ist jetzt nicht ganz großer, mit ganz großen neuen Informationen, aber finde ich, fasst es irgendwie nochmal ganz schön zusammen und habe ich ganz oft verpasst und hätte mir gewünscht, dass mich jemand darauf aufmerksam macht.
Und das sei hiermit getan. Hiermit seid ihr darauf aufmerksam gemacht. Dann gibt es im Oktober auch, darauf sei in eigener Sache noch hingewiesen, sind Jonas und ich anzutreffen beim Filmclub Daria im Kino im Sprengel. Und zwar am 3.10., das ist der Freitag, der Tag der Deutschen Einheit. Da wirken wir nämlich in gewisser Hinsicht dem Einheitstaumel ein wenig entgegen mit einem Schlingensief-Buffet extraordinär. Denn es gibt nicht nur das deutsche Kettensägen-Massaker als Hauptfilm, das sich für den Tag der Deutschen Einheit natürlich anbietet, sondern es sind auch zwei Kurzfilme ausgegraben worden, die also selbst Leuten, die sich schon ein bisschen mehr mit Schlingensief beschäftigen, wahrscheinlich nicht bekannt oder nur flüchtig bekannt sein dürften. Da ist einmal ein Kurzfilm von 1983, What Happened to Magdalena Jung. Und dann zeigen wir noch einen 15-minütigen kurzen Film, wo Christoph Schlingensief Psycho von Alfred Hitchcock nacherzählt. Und wir haben die neulich gesichtet und die sind wirklich hervorragend. Das ist ein ganz tolles Vorprogramm. Wir könnten nicht glücklicher darüber sein. Das startet um 20.30 Uhr am, wie gesagt, 3.10. Unbedingt eintragen. Das wird herrlich. In Rückschau könnt ihr auch noch im Oktober von der Paul Thomas Anderson Retrospektive profitieren. Da läuft zum Beispiel am 1. Oktober um 20.45 Uhr im Kino am Raschplatz Boogie Nights. Wer den noch nicht gesehen hat, hat hier die Gelegenheit, einen hervorragenden Klassiker, ein hervorragendes Jahrzehntporträt sowohl über die 70er als auch über die 80er nachzuholen. Und der von mir sehr geschätzte Licorice Pizza, das ist bisher der aktuellste Paul Thomas Anderson Film, bis dann jetzt demnächst der neue erscheint, der läuft am 29.10. um 20.45 Uhr. Den würde ich auch sehr empfehlen. Den haben viele nicht auf dem Zettel, weil er nicht so zu den klassischen Paul Thomas Andersons gehört, aber der ist ganz, ganz hinreißend. Was gibt es noch?
Ein Hinweis auf das späte Oktoberprogramm, das Perlenfestival, das queere Filmfestival, findet statt vom 24. Oktober bis zum 1. November. Da möchte ich jetzt auf alle Fälle schon mal hinweisen auf einen Film, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Es handelt sich um einen meiner Lieblingsfilme, den ich auf der Berlinale dieses Jahr gesehen habe, und zwar Night Stage im brasilianischen Original Ato Noturno. Der läuft am 26. Oktober um 20 Uhr. Und das ist auch eine Geschichte, die vom Voyeurismus erzählt. Ein junger Schauspieler, der steht nicht nur gerne auf der Bühne, der bemerkt auch ganz schnell, dass er es beim Sex reizvoll findet, hier und da mal sich in gewagte Situationen zu begeben, das Fenster offen zu lassen, die Tür offen stehen zu lassen. Und er verliebt sich in einen Politiker, das weiß er allerdings noch nicht, als er den über Grindr kennenlernt. Und die beiden bemerken ganz schnell, wir teilen diese Leidenschaft. Wir haben beide einen Hang zum Exhibitionismus. Und die Situation wird besonders dadurch brisant, dass der Politiker eben sich in einem Wahlkampf befindet. Wow. Und die Queerfeindlichkeit in Brasilien ein ganz großes Thema ist. Ein Coming-out, ein ungewolltes, wäre für ihn fatal und seine Karriere würde den Bach runtergehen. Spannendes Setting. Der Film erzählt uns ganz viel über Blicke, übers Gesehenwerden, gesehen werden wollen, aber auch über das Verstecktsein in der Gesellschaft. Ein ganz großer Tipp. Ich finde es toll, dass es der ins Programm und nach Hannover geschafft hat. Müsst ihr reingehen, unbedingt.
Auch meine absolute Empfehlung. Ich habe ihn auch auf der Berlinale gesehen. Großartig.
Über diesen Lesbian Space Princesses wird noch viel gesprochen, ne?
Genau, ja, der lief auch auf der Berlinale und war ein absoluter Publikumsliebling. Ich habe danach auch ganz viele Nachfragen bekommen, wo kann man den sehen, wann startet der? Ja, jetzt hier auf dem Perlenfestival und zwar am 24. Oktober ebenfalls zur Primetime um 20 Uhr. Das ist ein Animationsfilm und der wird Gen Z-Humor geprägt sein. Ich habe den selber leider noch nicht gesehen, bin aber auch sehr gespannt auf diesen wahrscheinlich sehr quirligen, spaßigen Animationsfilm.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall rein, oder?
Mhm. Alle zusammen. Pflichtprogramm.
Ja. Ich werde da sein.
Clara, wo wirst du auch sein? Wirst du dir Miroir noch mal anschauen von Christian Petzold?
Das muss ich ja gar nicht, weil ich hatte das große Glück, dass der auf dem Kinofest lief am 14. Und so konnte ich noch vor dem Kinostart, vor dem 18. September, konnte ich jetzt schon Miroir Numero 3 von Christian Petzold sehen. Und ich habe einen kleinen Beitrag vorbereitet.
Wunderbar.
Und
ich habe gerade gedacht, ich würde da gerne einen Beitrag drüber hören. Und hier ist er schon.
Ja, und zack, da ist er.
Ich fand's übrigens schön, dass du den Titel gerade akkurat französisch ausgesprochen hast. Du hast mir ja gerade erzählt, dass Christian Petzold selber Nummer 3 sagt, weil er kein Französisch spricht.
Also es gab vor dem Film auf dem Kinofest, gab es ein kurzes Grußwort von Petzold. Und ich bin mir jetzt im Nachhinein nicht mehr sicher, ob er Number 3 gesagt hat oder Nummer 3.
Das war auf jeden Fall nicht französisch.
Ja, also egal, wie man es ausspricht, ich habe mich jetzt in meinem Beitrag dazu durchgerungen, doch es Französisch auszusprechen. Ich hoffe, ich habe das okay gemacht. Und ich glaube, wir hören einfach mal rein.
Ja, oder?
Ja, ich freue mich wahnsinnig auf diesen neuen Petzold-Film und auch auf deinen Beitrag.
Let's go.
Kann ich hier bleiben? Fragt Laura Betty in einem Ton, der keinen Zweifel und erst recht nicht ein Nein zulässt. Gerade hat die junge Klavierstudentin Laura wie durch ein Wunder einen Autounfall fast unverletzt überlebt. Bei dem starb leider ihr Freund. Bei Betty sucht sie Schutz und findet für eine kurze Zeit Geborgenheit und Wärme.
Sie hat uns zum Essen eingeladen. Wir sollen Wein mitbringen. Es gibt was zu feiern.
Hallo Mama.
Betty, was soll das denn?
Was denn?
Mama, das da.
Sie kommt gleich.
Ich bin Laura. Ich hoffe, es schmeckt.
Doch hinter dem familiären Konstrukt, bestehend aus Betty, ihrem Mann Richard und dem Sohn Max, in das Laura so perfekt zu passen scheint, versteckt sich viel Schmerz und eine unfassbare Schuld, die jederzeit droht, an die Oberfläche zu treten. Wer ist Jelena? Der Name begegnet uns immer wieder. Kennenlernen tun wir sie jedoch nie.
Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben.
Wir haben lange nicht mehr so zusammengesessen zu Abend. Wirklich sehr lange.
Der Regisseur Christian Petzold sagt selbst, er habe auf die aktuelle Weltlage geblickt, die Zerstörung gesehen, die überall herrscht, und beschlossen, einen Film über das Reparieren von Menschen zu machen. Ich behaupte nicht als Lösung, sondern vielleicht als kleines Gegengewicht? Die Metapher des Reparierens zieht sich durch seinen neuen Film Miroir Numero 3. Aber anstatt sich abzunutzen, wird sie zum Leitfaden dieser wundervollen und zaghaften Geschichte über eine Familie, die einen großen Verlust erlitten hat, und einer jungen Frau, die Aussicht auf Heilung gibt. Miroir Numero 3 hat zunächst etwas Märchenhaftes. Starten wir zwar mit dem tragischen Tod von Lauras Freund, gleiten wir schnell in einen Schutzraum, der uns von der großen, lauten Welt abschirmt. Bettys Haus liegt abgelegen, umgeben von weiten Feldern. Paula Bär, die Laura spielt, wirkt mit ihren braunen Locken unserer Zeit nicht zugehörig. Und genauso tut es auch nicht der Schauplatz dieser Geschichte. Der perfekte Ort für die Begegnung dieser gebrochenen Figuren. Als hätte man das Leben auf Pause gedrückt, zwischen Kaffeetrinken mit Pflaumenkuchen, Gartenarbeit und einer beruhigenden Langsamkeit der Tage. Doch Bettys Spülmaschine ist kaputt, der Wasserhahn tropft, die Sattelstange des Fahrrads ist gebrochen. Und kaputt sind auch die Menschen, die Familie entzweit. Wer hier eigentlich heilen kann, ist lange nicht klar. Es ist ein Film, der auf eine ruhige und sanfte Art trotzdem ganz deutlich macht, dass Menschen sich nicht reparieren lassen wie Spülmaschinen. Und so ungelenk und deutsch dieser Vergleich auch scheint, schließt er nicht aus, dass es doch wieder eine Zeit für unsere ProtagonistInnen geben wird, in denen es weniger wehtut und sie wieder zueinander finden. Nicht unbedingt Petzolds stärkster Film, und doch bleibt noch lange nach dem Abspann ganz viel von ihm im eigenen Herzen zurück.
Laura, ich bin so froh, dass du da bist.
Ja, Jetzt wird es noch mal so ein bisschen gruselig und schaurig. Das merkt man jetzt schon, dass die kühle Jahreszeit so ein bisschen auf uns zukommt. Und das ist natürlich die Zeit der Halloween und der Gruselfilme. Und wir möchten euch deswegen einmal unsere Lieblingsfilme oder so Comfortfilme für diesen Anlass vorstellen. Denn das ist ja auch ein Anlass, zu dem man sich so ein bisschen ins Häusliche zurückzieht und sich vielleicht einfach geliebte Klassiker zum x-ten Mal anguckt. Was habt ihr dafür mitgebracht? Was sind eure Favorites zu dieser Jahreszeit?
Ja, also ich habe lange überlegt. Ich bin eigentlich auch gar nicht so, der Horror-Fan oder der Halloween-Film-Fan. Und deswegen habe ich mich einfach für Hokus Pokus entschieden. Okay. Einfach ein unanfechtbarer Klassiker von 1993. Ich weiß noch, ich habe den etwas zu jung gesehen und war von ein, zwei Szenen doch sehr verstört. Und es ist, wie es immer ist, was einen als Kind verstört, liebt man dann, wenn man erwachsen ist, was Filme betrifft natürlich. Ja, also ich kann den nur empfehlen, einfach nicht sich einen heißen Kakao machen, ein paar Zimtschnecken in den Ofen oder eine Pizza so schneiden, dass sie aussieht wie ein Geist. Und
so ein Kürbisgesicht reinschnitzen in die
Pizza
vielleicht.
Ja, also einfach ein bisschen Stimmung machen, ein paar Snacks fertig machen, die ja, einfach ein bisschen gruselig auch sind und sich einfach einen guten Abend machen und ja, Hokus Pokus.
Da geht es um drei Hexen, ne?
Richtig? Genau, es geht um drei Hexen, es geht um einen Fluch, es geht um eine schwarze Kerze, es geht um eine schwarze Katze, Tote steigen aus Gräbern empor, die in der den der Mund mit Gift gefüllt wurde und der zugenäht wurde. Das war übrigens die Szene, die mich als Kind unglaublich verstört hat, die ich jetzt aber sehr, sehr liebe. Es ist ein Komplettpaket und es spielt an Halloween.
Perfekt.
Genau, das muss man auch noch mal sagen. Also der Witz, dass die Hexen dann nicht ernst genommen werden und nur ihre tollen Kostüme komplimentiert werden. Also der ist auch in diesem Film und macht einfach Spaß und ist einfach cozy.
Hervorragend.
Ich habe auch ein bisschen bei mir geschaut, was ich so in den letzten Jahren um Halloween rumgeschaut habe, um das rauszufinden, empirisch. Und einer der Filme ist tatsächlich auch The Crow und der spielt auch an Halloween.
Stimmt,
genau. Ja. Es ist eine Comic-Verfilmung, es ist eigentlich der Gothic-Film der 90er, ein unglaublicher Soundtrack, sehr campy. Alles, was ich so schaue um Halloween rum, ist auch eigentlich eher campy, spaßig und gruselig. Mir ist aufgefallen, ich schaue sehr gerne Jennifer's Body eigentlich jedes Jahr. Das werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Und vielleicht kaufe ich mir dann ja auch so als Grusel-Snack-Inspiration einen Tomatensaft und kehre nach Forks zurück. September, Oktober, November, das ist Horror-Season und ich gucke Twilight. Also ich kann nicht anders. die toxischen Vampire ziehen mich immer wieder in ihren Bann, weil sie so außergewöhnlich attraktiv sind und glitzern im Sonnenlicht. Ich finde das großartig. Der erste Film ist ein unterschätzter Klassiker. Den Rest der Reihe kann man eigentlich in die Tonne treten, aber mindestens den ersten Film der Reihe, den schaue ich mir um die Gruseltage herum nochmal an.
Ja, das klingt auch nach einer guten Gelegenheit für mich, das endlich mal nachzuholen. Also langsam fange ich auch an, mich wirklich ein bisschen dafür zu schämen, dass ich so gar keinen Bezug zu Twilight habe. Und ich glaube, dann ist das jetzt mal der Herbst, wo ich damit einsteige. Ich kehre im Herbst und zu Halloween immer zu so einer gewissen Palette an Filmen zurück. Ich war auch kurz davor, hier wirklich jetzt sehr unoriginell einfach Halloween von John Carpenter zu nehmen, eben auch, weil er natürlich an Halloween spielt und so eine fantastische Herbststimmung hat, ganz viel wehendes Laub, obwohl der, glaube ich, im Sommer gedreht ist oder im Frühjahr. Es ist auf jeden Fall hervorragend kreierte Atmosphäre. Ich habe mich dann aber jetzt tatsächlich am Schluss doch entschieden für Little Shop of Horrors und zwar die Version von 1986, den von Frank Oz. Das ist die Musical-Bearbeitung des Films. Also, es gibt ein Original aus den 50er Jahren von Roger Corman. Und im Nachgang ist dann ein Musical entstanden, das diese Filmhandlung aufgegriffen und verarbeitet hat. Und dann ist 1986 das Ganze unter der Regie von Frank Oz eben noch mal verfilmt worden. Und das ist ein hinreißender Film. Also, wenn man sich über Halloween-Musicals Gedanken macht, denkt man natürlich erstmal an die Rocky Horror Picture Show, aber Little Shop of Horrors ist ein wahnsinnig runder, wahnsinnig mitreißender Camp, Hochgenuss, fantastische Songs, eine absolut großartige Puppe, die Audrey, die fleischfressende Pflanze, die so das Zentrum der Handlung ist, ist hervorragend dargestellt, durch absolut brillanten Tricktechnik-Einsatz gelungen, also wirklich fantastisch. Und kleine besondere Empfehlung für alle, die den Film vielleicht schon kennen. Ihr kennt vielleicht nur ein Ende des Films, und zwar das nachgedrehte Happy End. Es gibt aber ein Originalende, das auf dem Director's Cut drauf ist, wo die ganze Geschichte etwas anders ausgeht. Und Den kann ich euch nur wirklich sehr ans Herz legen, den mal ausfindig zu machen. Der existiert auf Blu-ray zum Beispiel. Und ich kann euch sagen, in dieses ursprüngliche Ende sind, glaube ich, 20% des Budgets reingegangen. Das muss man sich vor Augen führen, dass dieser Teil dann rausgeschnitten wurde später. Aber Autsch. Ja, das muss allen wahnsinnig wehgetan haben. Und wenn ihr das dann seht, wisst ihr auch wirklich, wofür dieses Budget da gut war an der Stelle. Es ist nämlich hervorragend verwendet. Das Ende ist apokalyptisch und hinreißend. Gerade für Kaiju-Fans ein absoluter Hochgenuss. Wirklich toll, wirklich toll. Also unbedingt den Little Shop of Horrors Director's Cut ausfindig machen. Damit sind wir auch schon am Ende für diesen Monat. Der kleine Saal schließt jetzt wieder. Wir entlassen euch in den Kino-Oktober. Ihr habt jetzt viele Termine an die Hand bekommen. Wir freuen uns, wenn wir euch an den Kinokassen oder im Saal dunkel sehen. Und womit gehen wir raus, Clara?
Wir gehen raus mit einer Figur auch ebenfalls des Horrors, nämlich dem Vampir. Wir gehen aus dem kleinen Saal raus mit Vampire von der russischen Band Ice Peak. Wir sagen Tschüss und ganz viel Spaß.
Tschüss, bis zum nächsten Monat.
Auf Wiedersehen und they're coming to get you, Barbara.